Die Erfüllung biblischer Prophetie ist für mich persönlich ein zutiefst faszinierendes Gebiet. Wir können lesen, wie vor tausenden von Jahren in der Bibel bestimmte Ereignisse vorhergesagt wurden. Und dann schlagen wir die Geschichtsbücher auf und sehen, wie die Prophetie der Bibel Geschichte geworden ist. Und wir machen die Augen auf und wir sehen, wie die Prophetie der Bibel Geschichte wird in unseren Tagen, vor unseren Augen. Dieser Abend ist ja zugleich Auftakt für unseren neu beginnenden Bibelgesprächskreis zum Thema Offenbarung. Ich möchte uns auch ein bisschen den Mund wässrig machen für diesen Bibelgesprächskreis, denn die Offenbarung ist zwar ein schwieriges, aber gerade für uns heute hochinteressantes und brandaktuelles Buch. Wir leben in der Zeit, in der sich die Dinge ereignen, die die Offenbarung ankündigt. Die Bibel enthält eine Fülle an prophetischen Vorhersagen. Viele sind in Bilder gefasst und damit nicht ganz leicht zu verstehen. Andere sind in so klaren und einfachen Worten ausgedrückt, dass ihr Verständnis und auch die Erfüllung offenkundig sind. Insgesamt gilt, auch wenn viele Einzelheiten schwer zu verstehen sind, die Hauptlinie zeichnet sich in der Bibel sehr klar ab und um die soll es heute Abend gehen. Die Hauptlinie, das sind zwei ganz große Ereignisse in der Heils- und Menschheitsgeschichte, nämlich das erste Kommen Jesu, als der ewige Gottessohn Mensch wurde, für uns litt und am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld starb, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist zum Zweiten die Wiederkunft Jesu, wenn er kommen wird als Weltenrichter. An diesem Ereignis sind wir sehr nahe dran. Ein Gewitter kündigt sich ja, wir haben es diesen Sommer immer wieder erlebt, meist durch einen starken Wind schon geraume Zeit vorher an, bevor die ersten Blitze krachen und der Wolkenbruch sich dann entlädt. Und lasst mich so sagen, dieser Wind der Endzeit bläst uns schon längst um die Ohren. Und ich denke, deshalb wird das Thema dieses Abends spannend sein. Zunächst zum ersten Kommen Jesu. Es ist in vielen Einzelheiten vorhergesagt. Soweit ich weiß, wurde kein anderer Religionsstifter vorher durch Propheten angekündigt. Aber das Alte Testament ist voll von Weissagungen auf Jesus hin. Es gibt Autoren, die über 300 Prophezeiungen im Alten Testament anführen, die auf Jesus hinweisen. Ich will mich hier auf einige wenige beschränken. 12 habe ich hier auf der Übersicht aufgeführt. Es ist ein bisschen klein, man kann es vielleicht von weiter hinten schlecht lesen, aber ich sage die wichtigsten auch nochmal. Das fängt an mit der jungfräulichen Geburt Jesu, hat Gott durch den Propheten Jesaja 750 Jahre vorher ankündigen lassen. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären, nämlich den Immanuel, den Gott mit uns. Das Gleiche gilt auch vom Ort seiner Geburt. Wir kennen ja die Geschichte. Die Weisen aus dem Morgenland kommen zum Palast des Königs Herodes und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Herodes wird ganz blass um die Nase, lässt seine Pharisäer und Schriftgelehrten und hohen Priester kommen und die haben die Antwort. Weil Gott durch den Propheten Micha Jahrhunderte vorher hat sagen lassen, und du, Bethlehem, die du mitnichten die kleinste bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Der Kindermord in Bethlehem ist vorhergesagt, die Rückkehr Jesu aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, lässt Gott durch den Propheten Hosea ankündigen, dass er in Nazareth aufwächst, Jesaja 11, er wird Nazaräer genannt werden. Seine Vorbereitung durch Johannes den Täufer, Jesaja 40, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht richtig seine Steige. Die Heilungswunder als Kennzeichen, als Ausweis, dass er der verheißene Messias ist, als denn werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Jesaja 35. Noch einige besonders beeindruckende Details, der Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel. Genauso vorhergesagt im 5. Jahrhundert vor Christus durch Sacharja. Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und dem Füllen einer Eselin. Der Verrat durch den Jünger Judas, Psalm 41, der mein Brot aß, isst, tritt mich mit Füßen. Wir wissen, wie Judas im Jüngerkreis offenbart wird. Die Jünger fragen, wer ist's? Und Jesus sagt, der das Brot eintaucht mit mir zusammen. Und das ist in diesem Moment der Judas, der mein Brot aß, mit mir zusammen am Tisch das Brot eintaucht. In der Prophetie von Zacharia 11 sind gleich drei Details genannt, die genauso in Erfüllung gingen. Und sie wogen dar, wie viel ich wert bin, 30 Silberlinge. Und ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. Für 30 Silberlinge hat Judas seinen Herrn und Heiland verraten, an den Hohen Rat ausgeliefert. Später wollte er dieses Blutgeld nicht mehr haben, er will es zurückbringen. Aber der Hohe Rat will dieses schmutzige Geld auch nicht. Da nimmt Judas und wirft es in den Tempel. Und weil der Hohe Rat nicht recht weiß, was er mit diesem schmutzigen Geld anfangen soll, kauft er den Töpferacker zum Begräbnis für die Fremden. 30 Silberlinge warf es in den Tempel, damit es dem Töpfer gegeben werde. Bei der Kreuzigung Jesu teilen die römischen Soldaten die Kleider unter sich auf. Es war römischer Brauch, dass das Hinrichtungskommando den Besitz, den der Todeskandidat noch bei sich trug, untereinander aufteilt. Und da das Untergewand Jesu von hoher Qualität und aus einem Stück gewoben war, teilten sie es nicht, sondern würfelten darum. Und genauso ließ es Gott durch David Psalm 22 vorhersagen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Übrigens noch eine interessante Detailgeschichte. Möglicherweise ist der sogenannte Heilige Rock von Trier genau dieses Gewand. Es spricht durchaus einiges dafür, kann hier nicht näher darauf eingehen, dass tatsächlich die Mutter von Konstantin dem Großen, um 300 noch was, die hat da Israel-Palästina bereist und eine ganze Menge an historischen Dingen geht auf sie zurück und die war noch recht nah dran. Und da kam dieses Gewand schon ziemlich sicher nach Trier. Trier war ja zu dieser Zeit Kaisersitz des Römischen Reichs für einige Zeit. Ein solches Gewand soll nicht Gegenstand unserer Verehrung und Anbetung sein, dann wird es zum Götzendienst. Aber aus geschichtlichen Gründen und aus der Zuverlässigkeit der Bibel her kann man sich daran freuen. Als ich vor 5 Jahren in Trier war und stand im Dom zu Trier vor diesem Gewand, es ist schon beeindruckend, wenn man vor diesem Stück Stoff steht und denkt, das könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Gewand gewesen sein, das Jesus getragen hat, um das die Soldaten unterm Kreuz gewürfelt haben. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie greifbar Gottes Handeln in dieser Welt ist und wie es greifbare Spuren in dieser Welt hinterlassen hat. Also nicht zur Anbetung, aber zum Staunen, als geschichtliches Zeugnis dessen, was die Bibel uns sagt. Um sicherzugehen, dass Jesus wirklich tot ist, stachen die römischen Soldaten ihn mit der Lanze in die Seite. Auch das vorhergesagt, Zacharia 12. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Das ist ja später nochmal im Blick auf die Erweckung Israels von entscheidender Bedeutung. Das ist ja der Bezugspunkt von Zacharia 12. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Rest Israels seine Augen aufheben und den erkennen, den sie abgelehnt haben. So viel in aller Kürze zum ersten Kommen Jesu. Wir können nur staunen, wie dieses herausragende Heilsereignis christlichen Glaubens durch ein vielfaches prophetisches Zeugnis angekündigt war. Zum Teil schon 1000 Jahre vorher in den Psalmen Davids. Das zweite Kommen Jesu ist noch über einen weit größeren Zeitraum hinweg vorhergesagt. Die Endzeit, das heißt die Zeit bis zur Wiederkunft Jesu, beginnt geistlich mit der Himmelfahrt Jesu und mit Pfingsten. Damit beginnt das Zeitalter der Gemeinde. Geschichtlich beginnt sie mit der Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung Israels unter die Völker. Wir lesen in Matthäus 24, und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg und seine Jünger traten herzu, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Sie haben sofort begriffen, dass die Zerstörung des Tempels und was Jesus hier andeutet, etwas mit seiner Wiederkunft, mit dem Ende der Zeit zu tun hat. Ich habe auf der Folie dieses Ereignis Auftakt genannt. Denn mit diesem Ereignis ist der Auftakt der Endzeit geschichtlich eingeleitet. Israel wird vor fast 2000 Jahren auf die Seite gestellt. Es beginnt das Zeitalter der Gemeinde, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Jesus hat auch dieses Ereignis, wie die Geschichte Israels mit Gott abgebrochen wird, im Detail vorausgesagt. Lukas 19. Er sagt, denn Tage werden über dich kommen, über Jerusalem, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Im Frühling des Jahres 70 nach Christus marschiert der römische Feldherr und spätere römische Kaiser Titus mit fast 80.000 Soldaten vor Jerusalem auf. Er belagert die Stadt. Mit seinen Belagerungsmaschinen bricht er Anfang Mai eine gähnende Bresche in die erste der drei nördlichen Mauern. Wir sehen das da oben. Da kam er durch. Aber dann stockt die Eroberung. Es gelingt den Juden immer wieder bei Nacht durch die Heere des Titus, sich durchzuschleichen und die belagerte Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Da greift Titus zu einer drastischen Maßnahme, die man auf dem Bild sieht. Er lässt um die ganze Stadt Jerusalem einen riesigen Erdwall aufschütten, der den Zutritt definitiv abschneidet. Und auf diese Weise gelingt es ihm, die Bevölkerung Jerusalems auszuhungern. Mit furchtbaren Szenen. Da ging aber der Abend dann zu schnell vorüber, wenn ich das anfangen wollte zu schildern. Und schließlich kann er nach insgesamt dreijähriger Belagerung die Stadt Jerusalem einnehmen. Der Tempel wird in Brand gesetzt, brennt ab, wird niedergerissen bis auf die Grundmauern. Die Stadtmauern Jerusalems werden geschleift und es geschieht genau das, was Jesus gesagt hat. Es bleibt nicht ein Stein dieser Stadt und dieses herrlichen Tempels auf dem anderen. Und dem Volk der Juden wird bei Todesstrafe verboten, die Stadt Jerusalem noch einmal zu betreten. Damit erfüllt sich nicht nur das Wort Jesu, sondern auch eine uralte Vorhersage des Mose. Für den Fall anhaltenden Ungehorsams gegen Gott hat dieser seinem Volk ausrichten lassen, 5. Mose 28, der Herr wird dich alsdann, nämlich wenn du ihm nicht gehorchst, unter alle Völker von einem Ende bis zum anderen zerstreuen. Und du wirst unter jenen Völkern zu keiner Ruhe kommen und dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Tag und Nacht fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Wer die Geschichte Israels bis zum Holocaust und bis zum heutigen Tag verfolgt, weiß, wie genau dieses Wort in Erfüllung gegangen ist und in Erfüllung geht bis heute. Der Staat Israel hat damit aufgehört zu existieren. Israel ist unter alle Völker der Erde zerstreut. Die Endzeit im weiteren Sinne hat begonnen. Man kann diese Endzeit im weiteren Sinne in drei Entwicklungslinien einteilen. In der ersten Phase, das ist die ganz links mit der blauen Linie, nennt Jesus Vorgänge im allgemeinen Weltgeschehen. In der zweiten grünen Linie sagt er Entwicklungen in der Kirche und in der Gemeinde voraus. Und dann mit der roten dritten Linie beginnt die Endzeit im eigentlichen engeren Sinne. Das Zeitalter der Gemeinde geht dann am Ende der Zeit zu Ende. Israel kehrt ins verheißene Land zurück. Der ausgebrochene Zweig wird wieder in den Ölbaum Jesus eingepfropft. Dass Israel ins heilige Land zurückkehrt, liegt mittlerweile 60 Jahre zurück. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Bei den ersten beiden Entwicklungslinien geht es um Ereignisse, die es immer gegeben hat, die aber zum Ende hin dichter werden. Das werden wir sehen. Zunächst also die Ereignisse in der Welt. Jesus sagt Matthäus 24, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich erheben Volk wieder Volk und Königreich wieder Königreich. Es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Das alles aber wird erst der Anfang der Wehen sein. Diese Wehen entsprechen auch im Wesentlichen den vier apokalyptischen Reitern von der Offenbarung 6. Es ist immer wieder interessant, wie nicht nur die verschiedenen prophetischen Dinge des Neuen Testaments einander entsprechen, sondern auch im Alten Testament. Aber was Johannes sieht, Offenbarung 6, entspricht inhaltlich ganz stark dem, was Jesus hier Matthäus 24 sagt. Jesus beginnt mit der Warnung vor der Verführung. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Wir werden es nochmal sehen, die Warnung vor der Verführung ist nicht nur der Doppelpunkt der ganzen Endzeitrede Jesu, sie zieht sich auch durch, aus gutem Grund. Wichtig, der sieghafte Reiter auf dem weißen Pferd ist nicht, wie viele meinen, Christus. Es ist der Antichrist, der scheinbar gewaltige Siege zunächst einmal davontragen wird, und dazu gehören seine Vorboten und Wegbereiter, die falschen Christusse, die mit falscher Prophetie die Gemeinde in die Irre führen. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Der zweite Reiter, der zweite von links mit dem roten Pferd, bedeutet Krieg. Ihm wurde gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Kriege gab es immer wieder. Aber wer will bestreiten, dass das 20. Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen hier in eine ganz neue Dimension eingetreten ist? Überhaupt das Problem ja, wir erleben es jetzt wieder mit Georgien. Dadurch, dass die Welt durch die modernen Kommunikationsmittel und auch die modernen Fortbewegungsmittel zu einem globalen Dorf geworden ist, ist ganz anders als früher jeder Funke irgendwo auf der Welt geeignet, einen Flächenbrand auszulösen. Die Bibel sagt, die Welt wird nicht friedlicher zum Ende hin. Der Krieg nimmt zu. Und wenn dann der Friede kommt, wird es ein kurzer Scheinfriede sein. Ein besonderes, interessantes Kennzeichen dieser kriegerischen Entwicklungen wird sein, es erhebt sich Volk gegen Volk. Das Wort im Urtext heißt Ethnos. Und das kennen wir als Fremdwort von den ethnischen Konflikten. Liebe Geschwister, es ist schon beeindruckend, wie genau die Bibel die Dinge benennt. Diese ethnischen Konflikte sind Kennzeichen unserer Zeit. Ob wir nach Südosteuropa blicken, nach Asien oder nach Afrika, in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, wir sehen das fast überall bestätigt. Seit dem Rückzug der Kolonialmächte aus den Ländern der Dritten Welt fallen die Stämme in blutigen Auseinandersetzungen übereinander her und schlachten sich grausam gegenseitig ab. Ich erinnere nur an die Geschichte in Ruanda und Burundi. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks zieht sich quer durch die Länder der ehemaligen Sowjetunion, angefangen vom ehemaligen Jugoslawien bis hin zum jüngsten Konflikt in Georgien. Ethnische Konflikte. Dinge, die unter der Kolonisierung und auch unter der Macht der Sowjetunion nicht zum Ausbruch kommen konnten, kommen jetzt in dieser Phase der Endzeit durch. Alfred Mechtersheimer, der früher zu den Grünen gehörte, später Sprecher des konservativen Friedenkomitees war, hat gesagt, die Hauptursache fast aller heutigen Kriege liegt in der multiethnischen Zusammensetzung der jeweiligen Bevölkerung. Es bedarf nur eines Funkens, um sie in Brand zu setzen, und er fügt hinzu, deshalb ist ein Anhänger von Multikulti auch dann ein potenzieller Kriegsverbrecher, wenn er subjektiv die besten Absichten haben mag. Interessant, das aus dem Mund eines ehemaligen Grünen zu hören. Wir können nur sagen, die biblische Prophetie erfüllt sich bis in solche Details hinein. Weiter sagt Jesus, in vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben geben. Der dritte Reiter sitzt auf einem schwarzen Pferd. Er steht für Inflation und Hungersnot. Die Offenbarung macht dazu eine interessante Detailbemerkung. Sie sagt, die Grundnahrungsmittel werden teuer, die Luxusgüter dagegen nicht. Sie will damit sagen, die Schere zwischen Arm und Reich wird in der Endzeit drastisch auseinandergehen. Und liebe Geschwister, auch das muss uns zu denken geben, denn das ist genau das, was wir in unseren Tagen erleben. Nach Jahrzehnten mit einer starken Mittelschicht in unserem Land werden in unseren Tagen breite Teile der Bevölkerung an den Rand des Existenzminimums gedrängt. Hier in Deutschland, während die Reichen immer reicher werden. Vor gut einer Woche kam eine Meldung in den Nachrichten, dass jeder Zehnte in Deutschland auf die Unterstützung des Staats angewiesen ist. Liebe Geschwister, halten wir uns fest, jeder Zehnte, in Berlin sogar jeder Fünfte. Können wir durchzählen, durch die große Stadt Berlin gehen, 1, 2, 3, 4, 5, lebt vom Staat. 1, 2, 3, 4, 5, lebt vom Staat. Und das nicht nur, weil viele nicht bereit wären, ordentlich zu arbeiten, sondern auch, weil wir sehen, es wird mit Dumpinglöhnen gearbeitet. Da kann einer 100% arbeiten und mehr, und er kann sich und seine Familie nicht mehr ernähren. Genau das sagt die Bibel uns voraus. Das vierte Pferd ist ein fahles. Es ist der Tod im Allgemeinen und hat zwei Katastrophen in seinem Gepäck. Erdbeben und Seuchen. Erdbeben gab es seit jeher, aber wir wissen, ihre Stärke und die Schäden, die sie verursachen, nehmen ständig zu. Auch inflationsbereinigt. Also nicht nur, weil das alles mit anderen Gegenständen auf der Welt gibt. Katastrophenforscher, das nimmt sagen die Katastrophenforscher, das nimmt definitiv wahrnehmbar sehr deutlich zu. Zum Stichwort Seuchen genügt fast ein Wort. AIDS. Diese Seuche hat typisch endzeitlichen Charakter. Es heulen zwar viele auf, wenn man darauf hinweist, aber die Hauptansteckungsgefahren, und das kann man drehen und wenden, wie man will, sind zu 90 bis nahezu 99-100% Verhaltensweisen, die unmittelbar den Geboten Gottes widersprechen. Ich wage deshalb problemlos zu sagen, AIDS ist ein Strafgericht Gottes über die endzeitliche Rebellion des Menschen gegen Gott und gegen seine Ordnungen. Das Stichwort Seuchen könnte man übrigens noch ergänzen durch die zunehmende Widerstandskraft von Bakterienstämmen gegen Medikamente. Das macht den Medizinern, auch wenn sie das in der Öffentlichkeit nicht so breit treten, zunehmend erhebliche Sorgen. Wir gehen einer Zeit entgegen, man kann das eigentlich als sicher sagen, wo zunehmend Antibiotika und andere Medikamente nicht mehr wirken werden. Mit allen katastrophalen Folgen. Und Sie wissen, um das Thema Vogelgrippe, die Mediziner erwarten die große weltweite sogenannte Pandemie. Und sie sagen seit Jahren, es ist nicht die Frage, ob sie kommt, es ist nur die Frage, wann sie kommt. Mit Millionen Toten rund um den Globus. Genauso, wie es die Bibel sagt. Wichtig ist bei alledem, Jesus ruft einerseits auf, die Zeichen der Zeit zu beachten. Aber er mahnt gleichzeitig nüchtern zu sein. Er sagt, es ist noch nicht das Ende. Und doch mal später, all dies aber ist der Anfang der Wehen. Also diese ganzen Ereignisse, die da in der Welt geschehen und die wir gleich auch noch in der Gemeinde sehen, sind Ereignisse, die sich durch die ganze Endzeit durchziehen und die noch nicht das unmittelbar bevorstehende Ende ankündigen. Das wird später anders. Es sind, um es im Bild der Wehen zu sagen, noch nicht die Presswehen, sondern erst die Vorwehen, die durch die ganzen 9 Monate einer Schwangerschaft immer wieder mal auftreten können. Natürlich mehr hinten raus. Die Bibel spricht bewusst von Wehen. Diese Gerichtswehen bringen nicht einfach das Ende der Welt. Sie leiten eine Geburt ein, nämlich die des Reiches Gottes auf dieser Welt. Und so wie eine Frau vor der Geburt sich in heftigen Wehen krümmt und schreit, so wird die Welt stöhnen und sich vor Schmerz verkrümmt winden in den Wehen, die dieser Geburt vorausgeht. Und dazu gehören dann auch die Ereignisse in der Gemeinde Jesu. Da nennt Jesus zunächst die Verfolgung der Gemeinde von außen. Und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden, um meines Namens willen. Auch hier gilt, verfolgt wurde die Gemeinde von ihren Anfängen an. Wir wissen, Apostelgeschichte durch die Juden, durch Paulus und so weiter. Die Römer später. Aber im 20. Jahrhundert wurden mehr Christen um ihres Glaubens willen getötet, als in allen 19 Jahrhunderten vorher zusammen. Seit den Tagen Ayatollah Khomeinis zeigt der Islam immer brutaler sein wahres Gesicht mit Christenverfolgung in den entsprechenden Dimensionen. Aber auch aus der buddhistisch-hinduistischen Welt ist eine erschreckende Zunahme der Christenverfolgungen in den letzten Jahren festzustellen. Ganz neu eigentlich diese Entwicklung. Und ich kann nur andeuten, das wäre ein breites Thema für sich, was darüber hinaus in der Folge der sogenannten Gleichbehandlungsgesetze, früher auch mal Antidiskriminierungsgesetze genannt, zur Unterdrückung und Verfolgung der Gemeinde Jesu noch kommen wird. Wir haben vor allem in England, in den skandinavischen Ländern und so weiter bereits eine ganze Reihe Vorgänge, wo Christen verurteilt werden zu Geldstrafen, zu Gefängnis und so weiter, nur weil sie das sagen, was in der Bibel steht. Da gewinnt das totalitäre, antichristliche Regime bereits deutlich Gestalt in der EU und in der UNO. Das ist mit Händen zu greifen, das ist nicht irgendwelche Spekulation. Das zeichnet sich bereits heute ab, seit Jahren. Neben dieser Verfolgung der Gemeinde von außen tritt, und das ist noch schlimmer, die Verfolgung der Gemeinde von innen. Christenverfolgung mitten in der Kirche hat in den letzten 20 Jahren erheblich zugenommen. Pfarrer, die ihren Dienst am Wort Gottes ausrichten, werden aus dem Amt gedrängt, gemobbt, in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Ähnliche Entwicklungen haben wir längst auch in den Freikirchen. Dass Pastoren, die klar und deutlich und unangepasst das Wort verkündigen, von immer mehr Gemeinden nicht mehr geduldet werden und sich anpassen oder frustriert, enttäuscht am Ende ihrer Kräfte wieder in den weltlichen Beruf zurückgehen oder geschädigt durch diese Auseinandersetzungen krank werden und vorzeitig in den Ruhestand gehen. Wir erleben heute, wie der größte Teil der evangelikalen Welt, auch in der sogenannten evangelischen Allianz, sich mit den abgefallenen Großkirchen unter der Welt verbrüdert. Auch eine ganz neue Entwicklung, während früher die frommen Werke zu den abgefallenen Großkirchen eine deutliche Distanz gehalten haben, haben wir heute wieder eine Annäherung, eine massive Annäherung. Aber es ist nicht festzustellen, dass die Großkirchen wieder biblischer geworden wären. Im Gegenteil, was nur den traurigen Schluss zulässt, dass auch die noch vor kurzem frommen Werke am großen Abfall Anteil haben, sich mit der Kirche, die sich von Gott und seinem Wort losgesagt hat, und der Welt verbrüdert und mit der Kirche und der Welt zusammen sich gegen den kleinen Rest der bibeltreuen Gemeinde wendet. Wir haben dabei unmittelbar an Offenbarung 18 zu denken, 19 die Hure Babel, die trunken ist, die abgefallene Kirche, trunken vom Blut der Heiligen. Da kommt noch einiges auf die Christenheit, auf das kleine Trüppchen der wahren Gläubigen zu. Zur Verfolgung von innen kommt die Verführung von innen. Wir kommen damit zurück auf das schon angesprochene Thema Prophetie. Ganz klein, vielleicht können Sie es lesen, links warnt Jesus vor den falschen Christusen, vor dem Reiter auf dem weißen Pferd, hier nochmal vor den falschen Propheten und ganz zum Schluss sagt die Bibel ganz klar, dass falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, die große Zeichen und Wunder tun. Auch das ist hochinteressant. Denn Prophetie spielte seit den Tagen der Apostel in der Gemeinde Jesu fast keine Rolle mehr. Es gab immer wieder mal Propheten und prophetische Vorhersagen in Einzelfällen. Aber als Ganzes hatte es keine Auswirkung, war kein Phänomen, das man groß beachtet hätte. Das hat sich seit 1980, also seit nicht mal ganz 30 Jahren, radikal geändert. Draußen am Büchertisch steht ein Buch von Wolfgang Bühne, Die Propheten kommen. Wenn es interessiert, es ist noch ein Exemplar vorhanden. Der macht das sehr gut deutlich, diese sogenannte Prophetenbewegung, ein endzeitliches Ereignis. Diese Prophetenbewegung, so nennt die sich ganz offiziell, kam um 1980 auf. Einer ihrer Repräsentanten, Rick Joyner, sagte Anfang der 90er Jahre, der prophetische Dienst wird in den nächsten Jahren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da mehr Salbung ihn begleiten wird, als man seit den Zeiten der Bibel je gesehen hat. Und das prophetische Wort wird mit einer Reinheit und Genauigkeit gesandt, wie es in der Kirchengeschichte noch niemals zuvor geschehen ist. Mit beidem gibt Rick Joyner der Bibel recht. Was die Zunahme der Prophetie angeht, hat er recht und bestätigt die Warnung der Bibel, die sagt, falsche Prophetie wird am Ende der Zeit drastisch zunehmen. Was die Reinheit und Genauigkeit angeht, liegt er völlig daneben und gibt damit der Bibel auch recht. Denn sie sagt eben, falsche Prophetie wird drastisch zunehmen. Man könnte mühelos eine ganze Woche lang hier sitzen und nur eine falsche Prophetie aus der charismatischen pfingstlerischen Bewegung an die andere setzen. Mühelos, eine Woche lang und mehr. Selbst einer ihrer eigenen Leute, John Wimber, hat das später zugegeben und gesagt, diese Prophetenbewegung hält einer Überprüfung an biblischen Maßstäben nicht stand. Wir sehen, wie oft Jesus vor falschen Propheten warnt. Der Mensch der Endzeit, auch das ist eine neue Entwicklung, sucht die spektakuläre Wahrnehmung und Erfahrung. Das Modewort unserer Seeabende bei Kerzenschein boomen. Aber es wird nicht gefragt, welcher Spiritus, welcher Geist da kommt und wirkt. Und in der Nüchternheit des Wortes leben wollen immer weniger. Und deshalb geht mit dieser Entwicklung das nächste Zeichen einher. Und bei der Mehrzahl wird die Liebe erkalten, weil sich die Gesetzlosigkeit ausbreitet. Gesetzlosigkeit ist die Abkehr von den Ordnungen Gottes. Wo die Liebe zu Gott und damit auch zu seinem Wort erkaltet, da erkaltet auf die Dauer nicht nur die Liebe zu Jesus, sondern auch die Liebe zu den Mitmenschen. Und liebe Geschwister, es ist ja immer wieder erschreckend, in was für einer hemmungslos egoistischen Gesellschaft wir längst leben. Das sehen wir beispielsweise an der Abtreibung. Sicher ist das Thema Abtreibung nicht mit dem Stichwort Egoismus erschöpfend behandelt, aber der Egoismus spielt eine Haupttriebfeder dabei. Mein Bauch gehört mir. Das war das Kampfwort, der Kampfslogan der Frauen damals. Mein und mir macht 50% dieses Sätzchens aus. Mein und mir. Das Kind, das Ungeborene, im Schutzraum des Mutterleibes, kommt in diesem Satz nicht vor. Entsprechend ich-bezogen ist seit längerem die Werbung, ich und mein Magnum, weil ich es mir wert bin. Das teile ich nur mit mir. Man könnte aus der neueren Werbung endlose Beispiele hinzufügen. Bei der Hitzewelle im August 2003 waren in Frankreich rund 5000 alte Menschen gestorben. Zwei Drittel davon waren allein zu Hause, niemand da, der sich um sie kümmert. Die lieben Verwandten waren im Urlaub, sei ihnen gegönnt. Aber die Bestattungsunternehmen haben berichtet, jetzt haben sie die Verwandten im Urlaub benachrichtigt über den Tod der Verwandten. Die erste und wichtigste Frage war, ob die verstorbene Mutter noch so lange im Kühlhaus gelagert werden kann, damit sie ihren Urlaub ungestört zu Ende bringen können. Auch im frommen Lager geht es immer weniger um Christus und sein Wort und viel mehr um den Menschen und seine egoistischen Bedürfnisse. Soweit die allgemeinen Zeichen. Wir haben zuerst die Ereignisse in der Welt, zum Zweiten die Ereignisse in der Gemeinde gesehen, die sich durch die ganze Endzeit erstrecken, aber sich dem Ende zu deutlich steigern. Und diese Steigerung können wir sichtbar wahrnehmen. Da muss man nicht interpretieren, die ist da. Jetzt gibt uns die Bibel aber noch einige Zeichen, die eine ganz andere Dimension haben. Die sind einmalig. Und die werden sich erst ganz am Ende, bevor die allerletzte Phase einbricht, ereignen. Und da werden wir merken gleich, wie spannend die Geschichte ist. Einmalige Ereignisse, die den Beginn der Endzeit im engeren Sinn ankündigen. Das ist einmal die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Jesus sagt, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Und jetzt kommt's, liebe Geschwister, und dann wird das Ende kommen. Wir haben es noch im Ohr. Jesus hat vorher in den vorausgehenden Versen zweimal gesagt, das ist noch nicht das Ende. Ausdrücklich noch nicht das Ende. Keine Panik. Das ist erst der Anfang. Aber jetzt sagt er, und dann wird das Ende kommen. Das ist was ganz anderes. Wenn das Evangelium aller Welt verkündigt ist, dann sind wir ganz nah dran. Dieser Punkt konnte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht als erfüllt betrachtet werden. Da war an vielen Orten das Evangelium noch nicht verkündigt. Heute ist das ganz anders. Denn Radio- und Fernsehwellen passieren auch die Grenzen zu Ländern, in die kein Missionar hinein darf. Sie bringen das Evangelium in die letzten Hütten unerreichbarer Gebirgstäler und undurchdringlicher Urwälder. Heute kann dieses Wort bereits erfüllt sein. Hängt davon ab, wie Gott selber die Formulierung in der ganzen Welt genau definiert. Deshalb können wir es nicht exakt bestimmen, weil wir nicht genau wissen, was Gott damit ganz genau gemeint hat. Muss da jede Sprache das Evangelium gehört haben? Muss da jeder letzte kleine Indianerstamm irgendwo im Amazonas oder sonst irgendwo das Evangelium gehört haben? Oder welchen Maßstab hat Gott für dieses Wort angesetzt? Aber wir sind nah dran. Das zweite einmalige und eindeutige Zeichen ist die Rückkehr Israel ins verheißene Land. Da müssen wir den Propheten Daniel dazu nehmen, Kapitel 12. Da lesen wir, denn es wird eine solch trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind bis auf diese Zeit, ist die sogenannte Trübsal. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat. Wenn Israel ins verheißene Land zurückkehrt, dann werden diese letzten Dinge geschehen. Liebe Geschwister, wir kommen damit zu einer der gewaltigsten Erfüllungen biblischer Prophetie überhaupt. Sie ist so beeindruckend, weil diese Erfüllung vor unseren Augen Wirklichkeit geworden ist, die Rückkehr Israels. Ich habe auf dieser Folie, hier sehen wir zunächst mal, das war vorhin genau noch nicht das Ende und dann doch das Ende und jetzt kommen wir auf die Bedeutung von Israel. Links die Zerstreuung, dann spielt Israel keine Rolle mehr, dann kehrt Israel ins verheißene Land zurück. Und da spielt Israel natürlich wieder eine Rolle bei diesem rot hervorgehobenen Geschehen in Israel mit dem Antichristen, kommen wir später noch gleich drauf. Das sind erfüllte Weissagungen auf Israel, wo seit uralter Zeit genau das vorhergesagt ist. Einfach atemberaubend. Wir sehen ganz links Mose, schon 5. Mose 28, wir hatten es vorhin diese Stelle schon einmal, hat Gott für den Fall, dass das Volk Israel ungehorsam ist, seine weltweite Zerstreuung angekündigt. Also rund 1500 Jahre vorher. Das zweite ist der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus, der sagt, dass Gott Israel zum zweiten Mal zurückbringen wird, von den vier Enden der Erde, Jeremia 32, 6. Jahrhundert. Gott wird Israel sammeln aus allen Ländern und sie sollen sicher wohnen. Jesus greift diese Prophezeiungen wieder auf, aktualisiert sie, bestätigt sie, sagt die weltweite Zerstreuung Israels voraus, die Zerstörung Jerusalems, dass es von den Heiden besetzt wird, bis Gott die Herrschaft der Heiden beendet und die Zeit der Nationen zu Ende geht. Es gibt eine Reihe von Auslegern, die sagen, die Bibel berichte nur von einer Zerstreuung und Rückkehr Israels und die habe sich schon vor Christus ereignet. Ich sage da frank und frei, das ist eindeutig falsch. Eindeutig. Denn Gott sagt in 5. Mose 28, der Herr wird dich dann unter alle Völker von einem Ende der Erde zum anderen zerstreuen. Das Volk Gottes hat vorher, vor den Römern, tatsächlich schon zwei Verschleppungen erfahren im Alten Bund. Zuerst kam 721 vor Christus der Assyrer Sargon II. Er verschleppte die 10 Nordstämme. Aber das war eine Verschleppung in ein Volk, unter das Volk der Assyrer, und in eine Richtung, Nordost von Israel aus gesehen. Gut 100 Jahre später kam der Neubabylonier Nebukadnezar und verschleppte die übrig gebliebenen Südstämme Benjamin und Juda. Aber auch das war wieder ein Volk, die Neubabylonier, und wieder dieselbe eine Richtung, Nordosten. Nicht unter alle Völker der Erde, in alle vier Himmelsrichtungen, mitnichten. Erst als der römische Feldherr Titus Jerusalem erobert, da erfolgt eine Zerstreuung Israels unter alle Völker der Erde, bis auf diesen Tag. In 5. Mose 28 heißt es außerdem, du wirst unter jenen Völkern nicht zur Ruhe kommen. Das stimmte für die erste Verschleppung nicht, denn die 10 Nordstämme Israels kamen unter den Assyrern zur Ruhe, sie gingen sogar völlig darunter auf, sie sind verschwunden. Das stimmte für die zweite unter Nebukadnezar auch nicht, denn etliche kehrten zwar zurück unter Esra und Nehemia ins Land Israel, viele aber blieben dort und wurden sesshaft und kamen dort zur Ruhe. Aber liebe Geschwister, und jetzt muss uns wieder die Spucke wegbleiben, was den Juden seit 2000 Jahren, seit der römischen Zerstreuung passiert, ist genau das, was die Bibel vorhersagt. Seither wurde den Juden in den meisten Ländern der Erde systematisch verwehrt, sesshaft zu werden und zur Ruhe zu kommen. Wenn wir nur die mitteleuropäische Geschichte anschauen, sie durften sich keinen Handwerkzünften anschließen, durften keinen vernünftigen Beruf lernen, durften keinen Grund und Boden erwerben, denen blieb gar nichts anderes übrig in ihrer Verzweiflung, als Bankiers zu werden. Das war das Einzige, was sie durften. Und so hat Gott dazu beigetragen, dass sein Wort in Erfüllung geht. So hat das zerstreute Israel seine Identität bewahrt, weil Gott ihm gar keine Chance gelassen hat, in den verschiedenen Ländern und Völkern sesshaft zu werden und Wurzeln zu schlagen. Und auch das, liebe Geschwister, ist weltgeschichtlich vermutlich absolut einzigartig, dass ein Volk 2000 Jahre kein eigenes Land hat, in die Länder der Erde zerstreut ist und seine Identität bewahrt. Seine völkische und seine religiöse Identität bewahrt. Ist unglaublich. In Jesaja 11 ist dann im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich gesagt, der Herr wird zu der Zeit, nämlich bevor Jesus wiederkommt und sein Reich sichtbar baut, zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Rest seines Volkes loszukaufen und zusammenzubringen, die Verjagten Israels von den vier Enden des Erdkreises. Nicht nur die Zerstreuung unter die vier Enden des Erdkreises ist vorhergesagt, auch die Rückführung von den vier Enden zum zweiten Mal. Und das ist dann das zweite Mal. Das erste war zurück nach der Verschleppung unter Nebukadnezar, als der Perserkönig Kyros diesen Erlass herausgegeben hat. Die dürfen zurück. Und jetzt zum zweiten Mal. Und weil die Botschaft der Bibel so klar ist, haben die Juden immer in der Erwartung der Rückkehr gelebt. Fast 2000 Jahre lang haben sie sich am Ende ihrer Passahfeier gegrüßt mit dem Wunsch, nächstes Jahr in Jerusalem. Jedes Jahr haben sie sich mit diesem Gruß verabschiedet, nächstes Jahr in Jerusalem. So lebendig war die Hoffnung aufgrund des klaren Wortes Gottes. Und Gottes Wort erfüllt sich. Wir sehen hier den 15. Mai 1948. Das war die öffentliche Ausrufung des Staates Israel. David Ben-Gurion verliest die Gründungsdeklaration und sagt vor der Weltöffentlichkeit, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott aufhalten. Wenn man keinen anderen Grund nennen könnte, der Bibel zu vertrauen, dann wäre allein die Existenz Israels und seine Rückkehr ins Heilige Land Grund genug. Mehr als genug. Die Welt weiß nicht dergleichen sonst zu berichten. Mit der Sammlung und Rückführung Israels ist noch etwas anderes verheißen. Jeremia 32, wir haben es vorhin gesehen, sagt Gott, ich will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sollen sicher wohnen. Das war mit der ersten Rückkehr aus der babylonisch-persischen Gefangenschaft nicht der Fall. Israel blieb unter fremder Vorherrschaft, bis es von den Römern zerstreut wurde. Sicher wohnen heißt für Israel auch heute noch nicht unangefochten wohnen. Diese Erfüllung steht noch aus, die wird erst mit der Wiederkunft Jesu kommen. Aber eines, und da können wir wieder nur staunen, sehen wir trotzdem, trotz allem, trotz aller unglaublicher Anfeindung, lebt Israel heute schon bewahrt von der Hand Gottes, trotz seines Unglaubens. Das ist ein weiteres geschichtliches Phänomen. Ich habe mal ein Buch gehabt, das war ein Nahostkorrespondent. Ich glaube, der war nicht mal gläubig. Der hat das aufgezeichnet in ein Buch und ein Buch rausgegeben, der diese ganzen Dinge vor Ort miterlebt hat. Und allein aus militärischen und geschichtlichen und politischen Gründen nicht aus dem Staunen herauskommt und sagt, es kann nicht sein. Es kann menschlich, militärisch nicht sein, dass dieses Volk die letzten Jahrzehnte überlebt hat. Unmittelbar nach der Staatengründung stand Israel einer 50-fachen militärischen Übermacht gegenüber. Die Weltpresse sagte das sichere Ende Israels voraus. Aber am Schluss waren die arabischen Armeen in die Flucht geschlagen und Israel besaß mehr Land als zuvor. 1967 im sogenannten Sechstagekrieg lag die große militärische Übermacht der Araber nach 6 Tagen völlig zerschlagen am Boden. Israel hatte riesige Landgewinne gemacht und vor allem die Altstadt Jerusalem erobert, was prophetisch von allerhöchster Bedeutung wird. Wir könnten weitermachen von den militärisch unvorstellbaren Siegen Israels. liebe Geschwister, dass kein Missverständnis aufkommt. Das ist kein Loblied auf Israel. Es ist einzig und allein ein Loblied auf die Treue Gottes, der seinem Volk die Treue hält, obwohl es ihm bis zum heutigen Tag untreu ist. Aber diese Treue hat Gott seinem Volk zugesagt, auch durch den Propheten Zacharia. So spricht der Herr der Heerscharen. Interessant, warum er sie hier als der Herr der Heerscharen vorstellt. Weil er der Kämpfende ist, hier, der für sein Volk kämpfende Herr, der jetzt spricht. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Was ist so besonders an Israel? Nichts außer der Tatsache, dass Gott es sich als sein Volk erwählt hat. Nichts sonst. Aber Gott ist treu und Gott steht zu seiner Berufung. Und es fällt noch etwas sehr Beeindruckendes auf. Da beruft sich Gott vor ungefähr 4000 Jahren einen Mann namens Abraham. Und er verspricht ihm, wenn du mir gehorchst, dann will ich dich zu einem großen Volk machen und dir ein eigenes Land geben. Wir haben hier eine Karte vom Nahen Osten. Und dann gibt Gott dem Abraham ein Land, das menschlich gesprochen ungünstiger nicht liegen könnte. Warum? Dieses Land liegt im Brennpunkt der damaligen Weltmächte. Wir haben oben im Gebiet des heutigen Irak, vor allem Syrien, immer die großen nordischen Weltmächte gehabt. Die Altbabylonier, die Assyrer, später die Neubabylonier, dann die Medo-Perser und dann ein bisschen weiter links später das große griechische Reich von Alexander dem Großen. Und immer als Gegenblock unten das mal etwas schwächere, mal etwas stärkere Ägypten. Und wie das bei solchen Großmächten üblich ist, die wollen wissen, wer von uns beiden ist jetzt wirklich der Chef im Land und haben permanent miteinander Kriege geführt. Und egal, ob der vom Norden nach Süden kam oder ob der vom Süden nach Norden ging, die zogen immer durch Israel und Israel hat immer einen nebenher mit auf die Mütze gekriegt. Also die lagen menschlich gesprochen am ungünstigsten Ort, den es in diesen 2000 Jahren auf der Welt überhaupt nur geben konnte. Gott hat sein Volk mitten in den Brennpunkt des Geschehens hineingestellt. Sie sollten natürlich in diesem Brennpunkt auch glauben lernen. Liebe Geschwister, gilt für uns auch. Es gibt bei uns ja auch in der Biografie genug Brennpunkte. Da will Gott uns im Glauben stärken und herausfordern. Und dann wird Jerusalem zerstört, die Juden zerstreut. Und der Brennpunkt der Geschichte verlagert sich weg über Konstantinopel nach Rom. Und rund 2000 Jahre lang spielt der Nahe Osten, wenn wir mal von den Kreuzzügen absehen, praktisch politisch keine nennenswerte Rolle mehr. Und dann führt Gott 1948 sein Volk in dieses Land zurück und dann ändert sich die Lage schlagartig. Seit 1948 steht der Nahe Osten, steht Israel, steht Jerusalem im Mittelpunkt des politischen Tagesgeschehens. Gott hat es vorhergesagt. Zacharia 12, siehe, ich will Jerusalem zum Kaumelbecher zurichten allen Völkern, die umher sind. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein allen Völkern. Alle, die ihn wegheben sollen, wollen, sollen sich daran zerschneiden, denn es werden sich alle Heiden auf Erden wieder sie versammeln. Die Bibel sagt klipp und klar, es wird keine Lösung des Nahostkonflikts geben. Es wird keine Lösung des Jerusalemsproblems geben. Das hat zwei Gründe. Erstens äußerlich der dämonische Hass des Islam gegen Israel und gegen Gottes Volk. Der dämonische Hass. Und er wird sich nicht stillen lassen durch noch so viel weltliche Klugheit. Und zweitens das Wort Gottes selbst. Gott selbst hat gesagt, es wird so sein, sie werden sich an diesem Laststein Jerusalem alle verheben. Sie werden es nicht lösen. Und weil es Gott gesagt hat, muss es und wird es so kommen. Und genau das erleben wir seit 60 Jahren. Der Hass der Völker gegen Israel und die Bewahrung Israels in noch so ausweglosen politischen Situationen. Dieser Hass wird seinen Höhepunkt erreichen, wenn der Antichrist dann die Heiden der Erde gegen Jerusalem sammelt. Das Kommen des Antichristen wird vorbereitet durch den großen Abfall. Wir kommen wieder zu den einmaligen Ereignissen zurück. Israel war gerade ein längerer und sehr wichtiger Block, kehrt ins verheißene Land und nun der Abfall der Kirche. Jesus sagt, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, beziehungsweise Paulus ist im 2. Thessalonicher. Und offenbar werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der Abfall. Seit der Aufklärung und der historisch-kritischen Theologie haben wir eine nie dagewesene Zerstörung der Gemeinde Jesu von innen heraus. Gewiss war Rom zur Zeit Martin Luthers ein Sündenbabel in Reinkultur, da ging es moralisch drunter und drüber. Das war ein einziges Sodom und Gomorra. Der heutige Papst Benedikt ist im Vergleich dazu die reine Lichtgestalt. Aber das Besondere ist, die Christenheit heute wendet sich offen vom Wort Gottes ab. Das gab es nie vorher. Nie. Aber wer heute an die Wahrheit der Heiligen Schrift und an die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes glaubt und das bekennt, wird sofort als Fundamentalist verschrien. Und Fundamentalisten wollen selbst unsere Evangelikalen heute nicht mehr sein und sind bereit, das Bekenntnis zur Unfehlbarkeit der Schrift aufzugeben, nur um keine Fundamentalisten zu sein. Die Folgen lassen sich in wenigen Stichworten benennen. Wir wollen uns nicht im Negativen suhlen. Aber Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, Frauenordination gegen Gottes klares Wort, die öffentliche Fälschung der Bibel durch die sogenannte Bibel in gerechter Sprache, dass die Heiligkeit Gottes mit Füßen getreten wird in der Volksbibel, Gossensprache, die in unseren frommen Kreisen ausschließlich praktisch gelesen wird und weggeht wie heiße Semmeln, ich glaube mittlerweile 200.000 Stück Auflage oder mehr, die wird nicht irgendwo in der Welt gelesen oder in der abgefallenen Kirche. In der frommen evangelikalen Szene und Jugend. Ich will es bei diesen Beispielen lassen. Der große Abfall hat sich in Kirchen und Freikirchen vor unseren Augen in großem Maß erfüllt. Und liebe Geschwister, das heißt, ich komme nochmal auf diese Übersicht zurück. Wir sind hier, wenn Sie es ungefähr erkennen können, in der zweitletzten Spalte. Und zwar ziemlich weit vorangeschritten. Der große Abfall der Christenheit hat große Wege zurückgelegt. Die weltweite Verkündigung des Evangeliums kann schon erfüllt sein. Und die Rückkehr Israels ist definitiv geschehen seit 60 Jahren. Das heißt, wir sind hier und wir sind ganz nah dran am Ende, an der Wiederkunft Jesu. Soweit zu den Prophetien, deren Erfüllung bereits geschehen ist oder deren Erfüllung wir in unseren Tagen erleben. Jetzt noch zu einigen Entwicklungen, die die Bibel für die noch vor uns liegende Zeit vorhersagt. Wir hatten drei Ereignisse, die die Schnittstelle markieren zwischen der Endzeit im weiteren und engeren Sinne. Das ist diese vorletzte Spalte. Das sind diese besonderen, einmaligen Ereignisse, die es nicht immer schon gab. Und die allerletzte Phase der Endzeit wird eröffnet mit dem Offenbarwerden des Antichristen. Das haben wir hier. Das ist die Endzeit im engeren Sinne. Geistlich wird sein Kommen vorbereitet durch den Abfall der Gemeinde. Weil die Gemeinde durch Verführung sturmreif geworden ist. Wir werden es nachher gleich noch sehen. Sie kann ihm nicht mehr widerstehen, wenn er kommt. Weltlich und politisch wird sie vorbereitet durch die zunehmende Ratlosigkeit der Völker. Wenn wir heute in den Irak schauen, nach Afghanistan, in den Nahen Osten, wenn wir die Wirtschaftskrise betrachten, erst recht den Terrorismus, da ist die Ratlosigkeit der Völker mit Händen zu greifen. Ob wir nach Berlin schauen, nach Brüssel oder sonst wohin. Unsere Politik ist ein Verschiebebahnhof von Problemen, die niemand mehr zu lösen vermag. Und die Bibel sagt genau das für die Endzeit voraus. Jesus, Lukas 21, und auf der Erde werden alle Völker Herzensbeklemmung haben wegen der Ratlosigkeit, weil ihnen Probleme über den Kopf wachsen. Die Menschheit ist an einem Punkt angelangt, an dem sie nicht mehr weitergehen kann wie bisher. Und angesichts dieser wachsenden Hilflosigkeit sagte schon vor mehr als 15 Jahren ein Politiker vor der UNO, wir brauchen einen starken Mann, es sei ein Gott oder ein Teufel. Wir brauchen einen starken Mann, der das ganze Ding wieder aus dem Schlamassel reißt. Es wird der Teufel sein. Die Bibel sagt es ganz klar, es wird der Teufel sein, der starke Mann. Bevor Gott in Gestalt des Herrn Jesus wiederkommt, wird der Teufel kommen in der Gestalt des Antichristen. Der Mensch wollte nicht, dass Gott über ihn herrscht und nun wird Satan über ihn herrschen. In der Person des Antichristen. Bei der geistlichen Vernebelung in der christlichen Welt spielt die charismatisch-pfingstlerische Bewegung eine besonders traurige Rolle. Man kann darüber nicht reden, ohne dieses Thema anzusprechen. Ich verurteile mit dieser Aussage unsere charismatischen Glaubensgeschwister nicht. Ich rede von der Bewegung. In dieser Bewegung sind viele Menschen, soweit ich es überblicke, die von Herzen Jesus nachfolgen wollen. Aber sie sehen nicht die endzeitliche Verführungsmacht, die in dieser Bewegung am Werk ist. Das Problem ist, dass die charismatische Bewegung ganz auf außerordentliche Zeichen und Wunder ausgerichtet ist, auf Zungenrede, Heilung, Prophetie. Und weil sie außerdem überkonfessionell arbeiten will, quer durch die verschiedenen Glaubensrichtungen, nicht nur evangelisch, sondern auch in die katholische Kirche hinein, fehlt praktisch jede Abgrenzung in der Lehre. Das heißt, es wird mehr oder weniger unkontrolliert jede Irrlehre geduldet, weil man niemanden verlieren, sich von niemandem abgrenzen will. Das hat zur Folge, überall, wo Zungenrede, Heilungen und Prophetie stattfinden, sieht man den Geist Gottes am Werk. Eine Unterscheidung der Geister findet praktisch zu 100% nicht mehr statt. Und damit öffnet diese Bewegung die weltweite Christenheit für dämonisches Wirken. Auch das ist nicht Spekulation, Mutmaßung, das lässt sich hundertfach, wahrscheinlich tausendfach, ganz knallhart an Fakten beweisen. Ich will es an einem Mann zeigen, der 1963 die charismatische Bewegung nach Deutschland brachte, gewissermaßen der Vater der charismatischen Bewegung hier, das war Arnold Bittlinger, nicht zu verwechseln mit dem Liedermacher Clemens Bittlinger. Arnold Bittlinger schrieb 1989, im Schamanismus fand ich faszinierende Parallelen zu dem Dienst Jesu, den ich immer mehr als einen Urtypus des Schamanen erkannte. Liebe Geschwister, Schamanen sind die Zauberpriester der nordamerikanischen Indianer und sibirischer Völker. Da wird Jesus auf eine Stufe gestellt mit der Zauberei, die Gott im Alten Testament bei Todesstrafe strengstens und absolut verboten hat. Man kann das gar nicht fassen, was da vorgeht. Er fährt fort, bezüglich Prophetie bin ich beeindruckt von Erfahrungen im Hinduismus. Einige unserer europäischen Propheten entdeckten und entfalteten ihre prophetische Gabe unter dem Einfluss von indischen Gurus. Da wird frank und frei zugegeben, dass die Geisteskraft, die in etlichen europäischen Charismatikern wirkt, aus dem Hinduismus kommt, von indischen Gurus. Und da läuten keine Alarmglocken. Und schließlich sagt er, unser Hauptanliegen ist es, zu unserer eigenen keltischen und germanischen Tradition zurückzugehen und sie wiederum zu beleben, um sie in unsere christliche integrieren zu können. Das nackte alte germanische Heidentum soll nun mit dem Glauben an Jesus verschmolzen werden. Was Bittlinger betreibt, ist eine völlige Vermengung der Wirkung des Heiligen Geistes mit den Wirkungen satanischer Geister und Dämonen. Das wird alles zusammengerührt. Und liebe Geschwister, wer so gebannt und frei von jedem Urteil und Unterscheiden können auf Zeichen und Wunder schaut, der wird als erster vor dem Antichristen zu Füßen liegen und anbeten, wenn er kommt. Denn an Zeichen und Wundern, sagt die Bibel, wird es dem Antichristen nicht fehlen. Im Gegenteil. Und so wird die charismatisch-pfingstlerische Bewegung, ohne es zu wissen und zu wollen, zum Wegbereiter des Antichristen. Ich meine den Satz ganz genauso, wie ich ihn formuliert habe. Sie wird, ohne es zu wissen und zu wollen, zum Wegbereiter des Antichristen. Aber sie wird's. Sie ist heute schon. Denn wir haben es bei Bittlinger nicht mit einem geistlich verwirrten Einzeltäter zu tun, dass wir sagen könnten, naja, irgendein paar Verrückte, ein paar Spinner gibt's überall. Nein, die Verwischung der Grenzen zum Okkult-Magischen hat in der charismatisch-pfingstlerischen Bewegung Prinzip. Und deshalb findet Bittlinger mit dieser Position in der entsprechenden Bewegung mühelos volle Anerkennung. Im Sommer 2003 kam in einer christlichen Wochenzeitung ein Bericht, wo er in trauter Runde mit führenden Vertretern der Charismatiker in Deutschland und Amerika gezeigt wird. In der Mitte auf dem Bild dieser genannte Arnold Bittlinger, links Friedrich Aschoff, kirchlicher Pfarrer gewesen, jahrelang Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung in den Landeskirchen, also man könnte sagen, der führende Charismatiker in Deutschland im Bereich der Landeskirchen, und rechts Larry Christensen, einer der Väter der charismatischen Bewegung, lutherischer Pfarrer in Amerika und dort einer der ganz großen charismatisch führenden Gestalten. Und mittendrin dieser nicht mehr zu überbietende Irrlehrer Arnold Bittlinger in brüderlicher Umarmung. 1996 hat die Evangelische Allianz die Berliner Erklärung als heute nicht mehr aktuell erklärt. Und spätestens seit diesem Datum wird auch die evangelikal-pietistische Welt vom Strom charismatischer Verführung auf breiter Front mit fortgerissen. Man kann es nicht anders sagen. Und damit wird das Auftreten des Antichristen bis in die frömmsten Kreise hinein vorbereitet. Ich wage zu sagen, es sind heute schon nur noch wenige, die noch so viel Nüchternheit haben, dass sie in der Lage wären, die falschen Zeichen und Wunder, die der Antichrist zur Verführung tun wird, zu durchschauen und nicht niederfallen und anbeten. Die charismatische Bewegung, und das ist der nächste besorgniserregende Punkt, ist heute nach der katholischen Kirche die größte Gruppe innerhalb der weltweiten Christenheit. Und das innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Die Statistik, die hier drauf ist, ist schon 5 Jahre alt. Wir sehen unten die katholische Kirche mit 1200 Millionen Mitgliedern. Der Rest an größeren Konfessionen zusammen, 575. Und fast die Hälfte davon ist alleine schon die Weltpfingstkonferenz. Schon das dürfte in den letzten 5 Jahren nochmal deutlich zugenommen haben. Und man muss sehen, in allen anderen Gruppierungen, einschließlich der großen römisch-katholischen Kirche, gibt es Charismatiker und Pfingstler zuhauf. Die katholische Kirche war sehr offen, ist überhaupt kein Problem, das zu verstehen. Sie ist immer mystisch angelegt gewesen. Die charismatische Bewegung hat viel schneller als in die evangelische Kirche, in die katholische Kirche hinein Zugang gefunden. Da kommen nochmal große Zahlen dazu, die insgesamt zum gesamten Netzwerk der Charismatiker und Pfingstler dazu zu zählen sind. Das dürfte locker auf die 500 Millionen oder mehr zugehen. Diese Thematik wird kurz, dann auch im Gottesdienst übrigens am Sonntag, noch eine Rolle spielen in der Predigt über das Thema Ich glaube an den Heiligen Geist. Denn das ist ja das Thema auch der Pfingstler, der Heilige Geist. Er ist zu Recht Thema, aber nicht immer in rechter Weise. Der Antichrist wird in Macht und Herrlichkeit erscheinen. Und Paulus sagt, seine Ankunft geschieht nach der Wirkung Satans mit allerlei Krafttaten und Zeichen und Wundern der Lüge. Nicht nur die verführte Christenheit wird ihm zu Füßen liegen, auch die Welt wird ihm alle Macht einräumen. Seine Wunder und Machttaten werden ihm zur totalen Weltherrschaft und Weltkontrolle verhelfen. Und die Bibel sagt uns auch, wie er zum Teil diese Weltkontrolle ausübt, Offenbarung 13. Jeder, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob Herr oder Sklave, wurde gezwungen, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Niemand konnte Arbeit finden oder etwas einkaufen, wenn er dieses Zeichen nicht hatte. Menschen vergangener Generationen und im Prinzip auch wir alle, die wir hier sitzen, bis in unsere Kindheitstage oder hinein, bis vor einigen Jahren, Jahrzehnten, konnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Heute ist das, was in Offenbarung 13 geschrieben steht, technisch überhaupt kein Problem mehr. Wir sehen hier einen Kreislauf mit diesen Mikrochips, RFID-Chips, also das heißt Funkchips, wie wir sie aus den Handys kennen, wie wir sie aus dem Navigationssystem der Autoanlagen kennen. Da geht es um die Wirtschaft, da wird in so einen Getränkemarkt vom Computer in die Flasche so ein Chip eingebaut und dann wird er eben voll elektronisch überwacht beim Warenausgang, im Getränkeabfüller, beim Wareneingang, beim Lebensmittelhandel, Warenausgang, Kasse, wird er auch beim Konsumenten. Wenn der Konsument einen intelligenten Kühlschrank hat, der das lesen kann, dann bestellt der Kühlschrank auch beim Waren, beim Lebensmittelgeschäft gleich, wenn der letzte Getränkepack aufgebraucht ist, die Nachfüllpackung und so weiter, geht alles schon und dann eben wieder zurück. Im Internet war zu lesen, eine Zukunftsvision ist der Einsatz für die ganze Warenbewirtschaftung in Supermärkten und Warenhäusern inklusive Abrechnung an der Kasse. In Japan und in Amerika gab es bereits Feldversuche in diese Richtung. Dazu sollen Transponder etwa bereits stehen auch Pläne, um mit Hilfe dieses Chips Menschen zu identifizieren. Dazu sollen Transponder etwa in Reisepässe integriert oder als Notfallausweis für medizinische Zwecke unter die Haut transplantiert werden. Unter die Haut. So sehen dann Hände aus, in denen links und rechts jeweils, Sie sehen, zwischen Daumen und Zeigefinger solche Chips implantiert sind. Auf einen solchen Chip können sämtliche persönlichen Daten, Funktion von Reisepass, Führerschein, Krankenversicherung, alles, was für die Identität, fürs Kaufen und Verkaufen können eines Menschen, für die Existenz eines Menschen auf dieser Welt notwendig ist, kann alles auf einem solchen Chip gespeichert werden. Und wir wissen ja vom Handy und auch vom Navigationssystem des Autos, einerseits freuen wir uns ja dran, wenn man da im unbekannten Gelände unterwegs ist, dass dieses Ding mit Hilfe der Satelliten einen praktisch Meter genau orten kann. Aber jetzt übertragen Sie sich das auf einen solchen Chip, an der Hand oder an der Stirn eines Menschen eingepflanzt, der kann auf jeden Meter, den er für den Rest seines Lebens macht, auf diesem Globus praktisch metergenau geortet werden. Und wenn alle anderen auch solche Chips haben, dann kann der, der die Kontrolle über diese Aufzeichnungen hat, feststellen über jede Sekunde eines jeden Menschen, wo der war, mit wem er sich getroffen hat und so weiter. Und dann brauchen wir nur noch den Judenstern gewissermaßen in diesen Chip integriert, religiös unbeliebte Minderheiten etc. Und dann genügt am großen Zentralrechner ein Knopfdruck und dann werden deren ihre Zugänge gelöscht und blockiert und dann können die nicht mehr kaufen und verkaufen und gar nichts und sind von heute auf morgen existenziell, wirtschaftlich komplett ausgeschaltet. Ich sage nicht, das, was die Offenbarung beschreibt, muss unbedingt dieser Chip sein. Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es bis dahin noch ganz andere Entwicklungen und technische Möglichkeiten. Aber wir sehen die technische Möglichkeit, das Mittel, das umzusetzen, wovon die Offenbarung Kapitel 13 redet, ist heute bereits vollständig vorhanden. Die Bauteile für das weltumspannende Reich des Antichristen liegen komplett auf dem Tisch. Es braucht nur noch einer kommen und sie zusammenbauen. Bis dahin, liebe Geschwister, sind die Ereignisse mit Händen schon zu greifen. Das Weitere, was ich ganz zum Schluss noch kurz anspreche, liegt noch etwas im Dunkeln der Zukunft. Wir haben die letzten Ereignisse vor der Wiederkunft Jesu hier auf diesem Schaubild. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Ich persönlich neige zu der Meinung, dass dies in doppelter Weise erfüllt wird. Der Tempel ist zum einen die neutestamentliche Gemeinde Jesu. Der Tempel Gottes seid ihr, sagt die Bibel. Wir haben gesehen, der antichristliche Geist hat in der Gemeinde Jesu schon weitgehend die Herrschaft angetreten. Im übertragenen Sinne ist das schon in der Erfüllung begriffen. Der Zusammenhang mit Daniel 9, Vers 27 macht aber auch ein wörtliches, direktes Verständnis wahrscheinlich. Da heißt es, und er wird stark machen, einen Bund für die vielen, gemeint ist Israel, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Was aber heißt, es muss die vorher gegeben haben. Was es nicht gibt, kann man nicht aufhören lassen. Und bei den Flügeln, nämlich des Altars, werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Und Daniel 11 und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste, nämlich Jerusalem und den Tempel, entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüsternden Gräuel aufstellen. Wieder ist von regelmäßigen Opfern die Rede. Opfer können nur im Tempel stattfinden. Wörtlich verstanden hieße das deshalb, der Antichrist wird bald zu Beginn seines Auftretens mit Israel einen Friedensbund schließen. Er wird den Nahostkonflikt lösen, in Anführungszeichen. Man kann sich vorstellen, was das weltpolitisch bedeuten würde. Endlich Ruhe und Frieden im Nahen Osten. Das wird seinen Ruhm und seinen Einfluss in der Welt erheblich vergrößern. Er wird Israel wieder erlauben zu opfern. Nach 3,5 Jahren aber wird er seine fromme und friedliche Maske fallen lassen. Es war nur ein Scheinfriede von kurzer Dauer. Er wird den Bund wieder brechen, den Gott Israels lästern und sein eigenes Bild im Tempel in Jerusalem aufstellen und anbeten lassen. So wie es unter Antiochus Epiphanes dem Vierten im 2. Jahrhundert vor Christus schon ähnlich geschehen ist. Dann wird er gegen Israel und falls diese dann noch nicht entrückt ist, gegen die Gemeinde Jesu, mit einem Heer aus vielen Völkern der Erde Krieg führen. Bei diesem Krieg wird der größte Teil des jüdischen Volks ums Leben kommen. Aber bevor der letzte kleine Rest vernichtet wird, wird Jesus wiederkommen. Er wird seine Füße auf den Ölberg setzen und den Antichristen und seine Heere vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Unmittelbar vor diesem Ereignis werden sich gewaltige Zeichen im Kosmos an Sonne, Mond und Sterne ereignen. Und wir gehen wohl nicht falsch in der Annahme, dass die zunehmenden Naturkatastrophen unserer Tage ein Zeichen dieser Entwicklung bereits sind. Das alles aber, das wird Ihnen auch schon durch den Kopf gegangen sein, würde so einen dritten Tempel in Jerusalem voraussetzen. Und den hat Israel noch nicht. Es gibt aber jüdische Gruppen, die arbeiten seit langem aktivst darauf hin. Wir sehen hier Rabbi Rogin, er ist Leiter des Tempelberg-Informationszentrums und hat ein Büro in Jerusalem. Das Ziel dieses Büros ist, in der jüdischen Bevölkerung die Herzen der Menschen wachrufen und den Willen und das Verlangen wecken, den heiligen dritten Tempel in unseren Tagen aufzubauen. Als sicher kann auch gelten, dass mindestens Teile des dritten Tempels bereits in Einzelteilen fertiggestellt sind. Informationen aus den letzten Jahren zufolge ist auch ein Tempelmodellbau im Maßstab 1:1 in der Nähe des Toten Meeres geplant, damit die neuen Priester dort schon einmal den Tempeldienst einüben können, wenn dann mal der Tempel wieder steht. Aber wo soll er hin, der dritte Tempel? Das ist natürlich die große Frage. Er kann natürlich nur auf dem Tempelberg stehen. Alles andere ist für Israel wohl undenkbar. Aber da stehen zwei Moscheen. Ich sage immer wieder, mit Blick auf diese beiden Moscheen. Ich habe vorhin vom dämonischen Hass des Islam gegen Israel gesprochen. Warum müssen da zwei Moscheen hin? Jerusalem kommt im Koran gar nicht vor. Ganz einfach. Weil der Teufel nicht will, dass das Wort Gottes erfüllt wird. Und deshalb pflasterten den Tempelberg mit seinen Moscheen zu. Platz wäre im Prinzip auch noch für ein weiteres Gebäude auf diesem großen Karree. Wenn es da nicht Streit gibt, wo der alte Tempel genau stand, ob die Juden das wissen, weiß ich nicht. Vielleicht könnte er einfach dazu gebaut werden. Vielleicht aber stürzt eines Tages auch eine der beiden Moscheen durch ein Erdbeben ein. Das ist gar nicht so spekulativ. Denn die Palästinenser graben wie die Wilden am Tempelberg, um die Spuren früherer jüdischer Besiedlung zu vernichten. Die Kehrseite dieser Grabungen ist aber, dass sie den Tempelberg systematisch in äußerst gefährlicher Art und Weise unterhöhlen. Es kam schon mehrfach auf dem Tempelberg zu gefährlichen Einbrüchen. Es könnte ohne weiteres sein, dass durch ein Erdbeben oder eine andere Situation einer der beiden Moscheen schlicht zusammenbricht. Und die Palästinenser ironischerweise durch ihr Tun eine der beiden Moscheen selber zerstören und den Platz für einen dritten Tempel schaffen. Aber diese Frage, dritter Tempel, ist, soweit ich sehe, das Einzige von dem, was die Bibel fürs Wiederkommen Jesu vorhersagt, was heute noch nicht greifbar ist. Das Einzige, was noch im Dunkeln der Zukunft liegt. Alles andere können wir schon gewissermaßen mit beiden Händen anfassen. Und was soll dieses Problem? Ich dachte bei der Vorbereitung heute Mittag nochmal, wer hätte 1940 oder vielleicht auch 1945 daran gedacht, dass es einen eigenen Judenstaat gibt? Und 1948 war er da. Wenn die Zeit reif ist, dann gehen die Dinge, die Gott in Gang setzt, blitzschnell. Wir werden zu gegebener Zeit sehen, was geschieht. Ich fasse zusammen, Gottes Wort hat sich erfüllt. Wir haben es an einigen Punkten beispielhaft gesehen und es darf uns ein wichtiger Punkt dabei ganz viel Mut machen, der Bibel in jeder ihrer Aussagen völlig vorbehaltlos und restlos zu vertrauen. Auch für den, der irgendwo Zweifel hat an der Schrift, ich denke, diese genannten Punkte sind geeignet, jeden Zweifel zu zerstreuen. Gottes Wort hat sich erfüllt, es wird sich auch in Zukunft erfüllen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber vergehen nicht. Es fällt kein Jota hin. Alles wird geschehen, wie es gesagt ist. Als Kinder Gottes dürfen wir diesen Ereignissen trotz den Schrecken, die sie bringen, mit Freude und Zuversicht entgegengehen. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Wir wissen, wer kommt. Unser Herr. Zum Schluss ist noch wichtig, mit seinem ersten Kommen hat Jesus den Menschen Zeit geschenkt. Zeit der Buße und Zeit der Umkehr, Zeit der Entscheidung für ihn. Mit seinem zweiten Kommen nimmt Jesus diese Zeit weg. Dann ist die Zeit der Buße, die Zeit der Umkehr und die Zeit der Entscheidung vorbei. Deshalb gilt es, diese Zeit zu nutzen. Und deshalb soll dieser Abend nicht nur sachlich informieren über die Zuverlässigkeit der Schrift und biblischer Prophetie. Er soll ganz herzlich einladen, diesen Herrn Jesus Christus doch das ganze Leben anzuvertrauen und dann vorbereitet zu sein auf sein Kommen. Amen.